das Vertrauen in Versicherungen wird in dem Maße steigen, in welchem die Komplexität abnimmt. Weil Leute halt doch tendenziell irgendwas unterschreiben, wo 60 Seiten hinten dran hängen, wo keiner versteht, was da wirklich steht. Also du hast nie so dieses Gefühl, wenn du dann diese Seiten vielleicht abheftest in deinem Ordner oder in deiner Versicherungs-App hinterlegst, wie auch immer, wo du sagst, ja, ich fühle mich jetzt richtig gut dabei, weil ich weiß genau, was jetzt geschützt ist. Ich weiß genau, wann der Versicherungsfall eintritt. Nein, das weiß eigentlich fast niemand, weil es so komplex ist, weil es so viele Ausnahmen gibt, weil es Bedingungswerke gibt, die unendlich lang sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das Jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. Unseren Lebenswert-Podcast bereichert heute der Glanz der Prominenz, der Versicherungsprominenz auf jeden Fall, das kann man durchaus so sagen. Und bevor ich meinen Gast offiziell willkommen heiße, möchte ich gerne ein paar Details über ihn verraten. Er ist Finanzfachwirt, er ist Podcaster, er ist YouTuber, er ist TikToker, er ist Spiegel-Bestseller-Autor, er ist CEO von Versicherungen mit Kopf und heute hier bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Bastian Kunkel.
Hallo, schön, dass ich in eurem Podcast sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist und dass du ohne zu zögern zugesagt hast, heute für meine Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich habe es gerade schon gesagt, du bist ein echtes Multitalent in der Versicherungsbranche. Dein TikTok-Kanal hat alleine rund 500.000 Follower. Und das zeigt natürlich schon, dass dir nicht nur Social Media am Herzen liegt, sondern eben natürlich die Aufklärung über versicherungstechnische Zusammenhänge dein Anliegen ist und das auch noch in einer, muss ich sagen, unterhaltsamen und kurzweiligen Art und Weise. Das machst du ganz toll. Aber du warst nicht immer so bekannt und so groß wie jetzt. Darüber wollen wir gleich sprechen, was deine Anfänge waren. Und wir wollen vor allen Dingen auch darüber sprechen, was wir als Branche eigentlich beitragen können, um insgesamt mehr Transparenz, mehr Verständlichkeit in dieses ganzen vermeintlich dichten Versicherungsdschungel zu bringen und aufzuklären, welche Versicherungen wirklich wichtig sind und essentiell sein können und welche vielleicht eher als zweit- und drittrangig zu sehen sind. Und bevor wir starten, möchte ich dir gerne eine persönliche Frage zu deinen Anfängen stellen. Und zwar ist das Thema Versicherungen ein recht unliebsames. Wir wissen das natürlich zu Genüge. Und auch die Umfragen, die das Allensbacher Institut für Demoskopie regelmäßig erheben, bestätigen, dass unter den unbeliebtesten Berufen in Deutschland, unter den Top 10 der unbeliebtesten Berufe, der Versicherungsberater leider an 10. Stelle rangiert. Und das hat sich auch seit geraumer Zeit nicht geändert. Wie ist das zu deiner Zeit gewesen? Und was hat dich eigentlich bewogen, als junger Mensch, als junger Bastian, in diese offensichtlich so unbeliebte Branche überhaupt einzusteigen und da Fuß zu fassen?
Ja, muss ich eine kleine Zeitreise in meinem Kopf machen, weil das ja doch jetzt schon ein bisschen länger her ist. Und zwar, wir müssen das Jahr 2007 springen. Mhm. Da habe ich meine Ausbildung begonnen zum Kaufmann für Versicherung Finanzen nach meinem Fachabi. Und die ehrliche Antwort darauf ist, wie bei vielen anderen auch, die ich kenne, die jetzt heute in der Branche arbeiten, das war keine wirklich bewusste Entscheidung für diesen Beruf. Also das war nicht so, dass man morgens aufgewacht ist und gesagt hat, hey, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, das ist jetzt Traumjob. Mein Ding. Ich kenne, glaube ich, niemanden, der das damals so in diese Freundebücher in der Grundschule reingeschrieben hat, was später mal der Traumberuf ist. Da standen Sachen wie Tierarzt, Feuerwehrmann, Polizist, Astronaut. Ja, das stand da drin, aber da stand, glaube ich, nirgendwo Versicherungskaufmann oder so drin. Ja, und die Story bei mir ist tatsächlich gewesen, Schule war nie so mein Ding. Alles nach Grundschule war absolutes Desaster. Ich habe es gehasst, die Schule, bis auf Sport und Deutsch und Kunst habe ich wirklich alles andere irgendwie gehasst. Ich habe zweimal eine Klasse wiederholt und war dann entsprechend auch, als ich mit meinem Fachabi dann irgendwann doch mal fertig war mit einem 3, irgendwas Schnitt, damals auch nicht unbedingt beliebt bei Arbeitgebern, weil damals war der Arbeitsmarkt ein ganz anderer als heute. Das war quasi 180 Grad gedreht. Ja, also da konnten sich die Arbeitgeber damals noch aussuchen, wenn man einstellt. Und ja, viele wollten halt nicht mich einstellen, als ich mich beworben habe um einen Ausbildungsplatz, weil halt mit einem 3,0er Fachabi, ja, stichst du nicht gerade positiv heraus. Das ist einfach so damals gewesen. Und ich habe mich dann beworben auf diese Stelle zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen, weil meine Mutter die Stellenanzeige damals noch aus der Zeitung ausgeschnitten hat und hat die hingelegt und hat gesagt, hey, bewirb dich doch da mal, das ist nicht so weit weg, das ist in Aschaffenburg. Und ja, ich so, Versicherung, ja, so wie jeder andere da draußen auch, natürlich erstmal die gleiche Einstellung, weiß nicht, kein Bock, Klinkenputzer.
Ja, ja, die bekannten Vorurteile.
Ja, genau, genau, die sind ja bei jedem da, die waren auch bei mir damals da. Aber ich hatte halt nicht wirklich viele andere Optionen. Also habe ich mich halt auch dort beworben, nachdem ja zu allen anderen Bewerbungen, die ich rausgeschickt habe, als Automobilkaufmann, Industriekaufmann und sonstiges, halt immer nur Absagen kamen. Und bei dieser Bewerbung habe ich dann tatsächlich eine Einladung bekommen zum Vorstellungsgesprächsbereich. Mein dann späterer Chef, der Wolfgang Fischer, schöne Grüße gehen raus, hat dann gesagt, er will mich einfach kennenlernen. Ja, er glaubt nicht so viel an Zahlen auf Papier. Ich heute übrigens als Arbeitgeber auch nicht. Es könnte mir nichts egaler sein als irgendwelche Zahlen auf irgendeinem Papier wegen irgendwelchen Tests, die irgendjemand mal geschrieben hat. Und hat mich dann nach dem Bewerbungsgespräch im Prinzip relativ direkt eingestellt. Ja, ich kann mich noch an einen Satz erinnern, wo er dann gesagt hat, der hat ihn so ein bisschen überzeugt. Der gilt, glaube ich, auch heute noch. Ich habe gesagt, ja, warum Versicherung? Ich konnte ihm natürlich nicht sagen, dass ich sonst nirgendwo genommen wurde. Ich habe gesagt, Versicherung, glaube ich, halt ist ein Thema, das ist zukunftssicher. Das wird man immer brauchen. Ich kann mir zwar vorstellen, dass sich das ändert, wie Versicherungen vielleicht vertrieben, verkauft werden, beraten werden, aber ich kann mir keine Welt vorstellen, wo es keine Versicherung mehr gibt. Und das war auch nicht irgendwie aufgesetzt oder gelogen, sondern das sehe ich heute auch noch genauso. Und ja, so kam ich in die Branche rein. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt und dann ging das los mit meiner Ausbildung 2007.
Ja, sehr gut. Das finde ich sehr sympathisch und es ist umso erstaunlicher, dass es dir heute gelungen ist, eine so große Followerschaft hinter dir sozusagen zu vereinen. Und ich weiß von verschiedenen Podcasts, die du schon veröffentlicht hast, eins meiner Lieblingsformate hast du leider eingestellt, aus Gründen, das hast du auch erklärt. Alle sagten, das geht nicht. Und in deinem Umfeld hast du häufig diesen Satz gehört. Alle sagten, das geht nicht. Also nach dem Motto, jetzt hör mal auf, du brauchst diesen Anspruch gar nicht weiter zu verfolgen, über Versicherungen aufzuklären, interessiert niemanden, das will keiner hören, das will keiner lesen. Und du hast natürlich das Gegenteil bewiesen. Und du hast auch mal gesagt, Willenskraft ist ein Muskel, den man trainieren kann. Inwiefern hat dieses Mindset dazu beigetragen?
Über die Zeit immer mehr. Also damals Anfang 20 hatte ich dieses Mindset noch nicht. Und ich war auch nach der Ausbildung felsenfest davon überzeugt, dass ich nie wieder irgendwas mit der Versicherungsbranche zu tun haben werde. Die Ausbildung war gut, ich habe viel gelernt, das war super, aber ich hatte eben keinen Bock mehr, das so weiterzuführen. Weil das war halt dann doch schon so ein bisschen dieses, ja, Klinkenputzermäßiges. Ich musste mit dem Anzug rumlaufen, ja, und ich Anfang 20 mit einem Anzug, ich habe ausgesehen wie ein schlecht angezogener 15-Jähriger. Ich habe alles ausgestrahlt, aber keine Kompetenz. Und das hat natürlich alles irgendwie nicht so gepasst. Das war nicht ich. Und dann habe ich erstmal studiert und bin dann aber wieder zurückgekommen und habe mir das aufgebaut, was man heute kennt. Und das Mindset in der Richtung, also dieses, alle sagten, das geht nicht, das ist schon seit Jahren mein Leitspruch. Weil, also in Gänze heißt das, oder heißt dieser Satz, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Leider unbekannter Autor, ich weiß nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat, aber ich bin der Person sehr dankbar. Und je mehr du Dinge umsetzt, wo andere sagen, das geht nicht, und dann geht's plötzlich doch, realisierst du genau eine Sache. Wenn dir jemand sagt, das geht nicht, dann ist das ja kein in Stein gemeißeltes universelles Gesetz, sondern es ist lediglich die eine Meinung eines Individuums, die sich vermutlich gar nicht mal wirklich in diese Position reinversetzen kann, in welcher du gerade bist, wo du glaubst, dass es geht.
Die eigene Erfahrung vielleicht auch, die damit reinspielt.
Die eigene Erfahrung, aber auch natürlich die Limitierung des eigenen Glaubens der eigenen Vorstellung dieser anderen Person. Weil was sie eigentlich sagt ist, ich kann mir das für mich nicht vorstellen, dass ich das schaffen könnte. Das ist eigentlich das, was die Person eigentlich sagt. Ja, und wenn du das mal realisiert hast, dann stellst du fest, es ist komplett egal, was andere sagen, was geht oder was nicht geht. Okay, ich kann jetzt nicht von einem Hochhaus springen und erwarten, dass ich unten heil ankomme und mir
da
unterwegs
Gesetze
Flügel
der Physik,
wachsen.
Ja. Okay.
Da gibt's ein paar Gesetze, die halt einfach so sind. Aber so Dinge, wo Leute einfach der Meinung sind, dass das nicht geht, genauso wie damals Leute auch gesagt haben, boah, Buch schreiben über Versicherung, Basti, lass es, spar dir die Enttäuschung, das liest niemand. Und ich gesagt habe, doch, und das wird ein Spiegel-Bestseller, ich schwör's dir. Und das ist es auch geworden. Ja, natürlich habe ich da viel dazu gemacht, dass das auch so wird. Und ich brauche dann diese Zielsetzung und mich pusht das auch, wenn andere sagen, das geht nicht. Das ist so ein bisschen aus den Six Roots von Arnold Schwarzenegger. So dieses, wenn alle sagen, das geht nicht oder das hat noch nie jemand vorher gemacht, dann bin ich ja der Erste, der es geschafft hat. Dann ist es ja umso geiler. Und das war ja bei dem Buch auch genauso der Fall. Und das pusht mich nochmal extra. Das motiviert mich. Ich mache das aber nicht für die anderen dann. Ich mache das für mich selbst, weil ich wissen will, geht's. Ich will es mir so ein bisschen selbst beweisen.
Naja, natürlich. Ja. Du setzt dir deine Ziele und die verfolgst du dann auch stringent. Ja. Ein Lieblingsthema von dir ist eben nicht nur, wie ich vorher gesagt habe, das Thema Versicherung verständlich und auch unterhaltsam zu erklären, sondern auch aufzuklären, welche Versicherungen eigentlich unbedingt notwendig sind und welche Versicherungen eher als zweit- oder dritt- oder vielleicht auch viertrangig betrachtet werden können. Jetzt wollen wir natürlich wissen, weil du zu Gast bist, Hand aufs Herz, welche Versicherungen braucht man denn jetzt wirklich?
Ja, die Standardfrage oder die Standardantwort auf diese Frage ist ja immer, es kommt drauf an. Ja.
Okay, nächste Frage.
Und darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, deswegen, ich weiß, das kann man jetzt nicht sehen, aber hier in meinem Buch habe ich so einen Entscheidungsbaum mal skizziert, der genau diese Frage lösen soll. Welche Versicherung brauchst du denn jetzt in deiner individuellen Situation? Weil das ist das Relevante. Ja. Es interessiert ja nicht, was braucht man generell, sondern wichtig ist, was brauchst du in deiner individuellen Situation? Und was machen Versicherungen am Ende des Tages? Sie schützen dich ja per se nicht davor, dass irgendwas Schlimmes passiert, sondern sie kompensieren den daraus entstehenden finanziellen Schaden. Immer. Das ist das, was eine Versicherung macht. Ausschließlich. Und dann muss man gucken, welche Risiken hast du denn in deinem Leben, die eintreten könnten, wo dann ein finanzieller Schaden entsteht, der ein Ausmaß haben könnte, das du finanziell selbst nicht tragen kannst und dann ja im Worst Case vor dem finanziellen Ruin stehst. Und wenn du dann diese Risiken mal identifiziert hast, ja, und klar, das sind dann natürlich so Themen wie zum Beispiel, was ist, wenn du morgen nicht mehr arbeiten kannst, ja, aufgrund von der Krankheit? Wo kommt Geld her? Ja, erstmal, okay, Lohnverzahlung, Arbeitgeber, 42 Tage, dann kickt die Krankenkasse rein, Krankengeld, ja, aber auch nur irgendwie begrenzt, 42 Wochen, auch nicht so viel, wie du vorher verdient hast. Was ist dann, ja? Und dann kommt man natürlich zum Thema, okay, Berufsunfähigkeitsversicherung ist wahrscheinlich irgendwo relevant. Oder wenn ich jemand anderen durch ein Missgeschick verletze, was kaputt mache, ja, dann kann das auch sehr schnell sehr teuer werden, ja? Vor allem in der heutigen Welt, wo jeder aufs Handy guckt, wenn er über die Straße läuft und dann muss irgendein Auto wegen dir ausweichen, mäht irgendeinen Fahrradfahrer um, ja, dann bist du derjenige, der da irgendwo zumindest eine Mitschuld hat. So. Dann sind wir beim Thema private Haftpflichtversicherung, die bei sowas einspringen könnte. Und das sind wahrscheinlich schon mal die zwei ja, Versicherungen, die für die allermeisten Menschen relevant sein dürften. Neben der Krankenversicherung, die ja lasse ich fast immer außen vor, weil sie halt einfach Pflicht ist in Deutschland, egal ob gesetzlich oder privat. Und so sollte man meiner Meinung nach halt immer vorgehen. Gucken, welche Risiken habe ich, welche könnten eintreten. Kann ich dieses finanzielle Risiko, wenn es denn in mein Leben tritt, selbst tragen? Wenn nicht, sollte ich mir wahrscheinlich eine Versicherung dafür holen. Wenn ich es tragen kann, dann vielleicht keine Versicherung. Aber wenn ich es tragen kann, aber nicht tragen will, dann sind wir auch wieder beim Thema Versicherung. Ja, ich habe zum Beispiel, was ist so eine typische Versicherung, die jetzt bei mir da reinfällt? Angenommen, unsere Bude würde jetzt morgen abfackeln. Und es war niemand zu Hause und es war nur ein Sachschaden. Ja, dann könnte ich mir all diese Sachen wieder kaufen. Das geht, will ich aber nicht. Habe ich keinen Bock, zahle ich lieber die 8 Euro für die Hausrat im Monat. Das ist so ein könnte, will ich aber nicht. Und wenn jeder Mensch einfach mal so hergehen würde und sich das für sich mal so durchdekliniert, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell zu genau dann der oder den Antworten, welche Versicherung man braucht und welche nicht.
Klar, du hast jetzt gesagt, zum einen ist es individuell zu betrachten und jeder muss es für sich bewerten, aber zum anderen ist es doch so, dass die Privathaftpflichtversicherung und die Absicherung der Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit ratsam ist, empfohlen wird. Und schönerweise gab es heute auch in der FAZ einen Beitrag dazu, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, in dem genau diese beiden Versicherungen empfohlen wurden, gerade auch für junge Leute, und in denen gesagt wurde in diesem Artikel, das sind übrigens, wenn Versicherungen, dann bitte diese beiden Versicherungen, weil es einfach existenziell sein kann. Jetzt hast du aber richtigerweise gesagt, diese Absicherungen schützen natürlich nicht vor dem Risiko, dass dieser Fall eintritt, aber sie schützen eben vor den finanziellen Folgen. Und genauso ist es natürlich auch beim Thema Berufsunfähigkeit. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schützt mich nicht davor, berufsunfähig zu werden. Aber wenn dieser Fall eintritt, dann muss ich finanziell nicht für den Schaden aufkommen, der daraus erfolgen kann. Das Bewusstsein vieler Menschen ist wahrscheinlich da, dass sie bestimmte Absicherungen brauchen. Aber also das Bewusstsein für den Bedarf ist da, aber das Bedürfnis ist nicht da. Wie schaffst du es, den Menschen das Thema so nahe zu bringen, wenn wir jetzt mal beim Berufsunfähigkeitsbeispiel bleiben, dass auch das Bedürfnis möglichst entsteht, diese Absicherung zu haben?
Diese Frage ist unglaublich komplex. Da gibt es ganz viele verschiedene Schichten. Ich versuche mal so ein paar Schichten zu heben, dass wir da mal rein schauen. Ich würde kurz noch zum Satz vorher was hinzufügen. Mhm. Berufsunfähigkeitsversicherungen schützen noch nicht vor Berufsunfähigkeit. Ich wünsche mir nämlich, dass genau das passiert. Dass Berufsunfähigkeitsversicherer allgemein dieses Produkt dahingehend weiterentwickeln. Weil dann entsteht genau das, was heute fehlt, echter Schutz. Schutz, den man vielleicht sogar spüren kann. Weil Maßnahmen dann vom Versicherer zum Beispiel bezahlt werden, die dazu beitragen, dass du erst wirklich gar nicht berufsunfähig wirst, dass du nicht im Burnout landest, dass du keine Depression bekommst oder sonstige Krankheiten, wie auch immer. Das wollte ich gerade noch hinzufügen. Das wünsche ich mir sehr stark, weil ich glaube, darin liegt dann auch irgendwo die Zukunft und Leute können sich das besser vorstellen, weil es halt doch sehr abstrakt ist. Und da kommen wir dann zum ersten Punkt. Leute verstehen das irgendwo, aber es ist halt sehr abstrakt, sich vorzustellen, berufsunfähig zu sein. Und viele haben dann so dieses Thema im Kopf, ja, berufsunfähig bin ich quasi jetzt als jemand, der im Büro sitzt und irgendwie 8 Stunden am Tag auf so eine Tastatur einhaut, bin ich im Prinzip nur, wenn mir jemand meine beiden Arme abhackt. Ja, so, fertig. Das ist so die Denke, die vorherrscht. Ja, niemand denkt an Krankheiten. Niemand. Ja, aber die meisten denken irgendwie, okay, dass irgendwie körperlich halt irgendwie was nicht mehr so funktioniert. Die wenigsten denken an Depression, an Burnout oder so. Warum? Auch wieder jetzt, also das hat sehr viel mit der Psyche des Menschen auch an sich zu tun. Wie denkt der Mensch? Niemand will sich ja gerne vorstellen, dass man mal von der Depression, im Burnout oder sonstiges betroffen ist. Die Leute sagen dann, ja, das sind immer die anderen. Nicht ich. Ja. Und das und noch viele andere Dinge, auch viel Unwissen zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Wann leistet die überhaupt? Was leistet die überhaupt? Und all das kombiniert plus ein Umfeld, wo man dann vielleicht mal ein Video von mir gesehen hat oder vielleicht diesen Podcast gehört hat und dann sagt, hey, ich glaube, das wäre eigentlich ganz smart, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Was passiert? Man fragt seinen Freundeskreis. Dann fragt man den ersten Freund und den zweiten, hey, hast du eine BU? Und dann sagt der erste, nee, habe ich mir auch mal überlegt, dann habe ich was gelesen, die leistet eh nicht. Dann fragst du den zweiten, nee, die ist auch irgendwie teuer. Und also ich lese immer nur von den Fällen, wo die nicht zahlt. So, und was machst du dann? Du schließt keine ab. Warum? Weil dein Umfeld immer noch eine sehr starke Wirkung auf dich hat. Das ist zwar alles Blödsinn, was die sagen, aber das kannst du in dem Moment nicht bewerten. Du kannst nicht bewerten, dass das Blödsinn ist. Du glaubst es aber und dann schließt du keine BU ab. Plus, und das ist vielleicht mittlerweile in meiner Wahrnehmung das größte Problem an sich, ist die mediale Berichterstattung über Versicherung, im Speziellen der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwo einen Artikel gelesen zu haben, wo es darum ging, dass irgendwo eine Dame, ein Mann, wie auch immer, jetzt finanziell keine Probleme hat, weil sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben, die jetzt zahlt und weiter. Du liest immer nur von den Fällen, wo nicht gezahlt wurde. Und das erzeugt natürlich dieses Bild der Leute im Kopf, dass eine BU nie zahlt. Weil du von diesen anderen Fällen, die ja, und das wisst ihr als Versicherer in dem Bereich natürlich am besten, das sind unglaublich viele Renten, die hier bezahlt werden. Ja, da kann man sich einmal mal die Zahlen angucken, was da ausgeschüttet wird über deutschlandweit. Wahnsinn. Aber darüber findet keinerlei Berichterstattung statt und dadurch hast du dann dieses verzerrte Realitätsbild. Ja, absolut. Ja? Deswegen ist das so vielschichtig, warum Leute dann halt am Ende keine oder nicht das Bedürfnis haben, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung für sich abzuschließen.
Ja, du hast jetzt im Prinzip schon die nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich im Grunde fragen, wie du das Informationsverhalten bewertest der Menschen, weil du ja natürlich in deinen Social-Media-Kanälen auch ganz stark darauf abstellst, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen und eben auch aufzuklären auf einer ganz breiten Ebene. Denn Menschen wissen, wie gesagt, oftmals, dass sie eine bestimmte Absicherung brauchen und fangen dann an, wenn es gut läuft, sich zu informieren. Und du hast jetzt aber gerade eben im Prinzip schon die Antwort vorweggenommen, zum Teil zumindest, indem du gesagt hast, ja, die informieren sich, die werden vielleicht auch motiviert durch ein Reel, was du machst beispielsweise oder einen Podcast, den sie hören, das Thema anzugehen und sich drum zu kümmern. Aber dann fragen sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und werden wieder entmutigt. Und dann heißt es eben, das habe ich auch selber schon oft gehört, alle wahrscheinlich können sich damit identifizieren, nein, die Versicherer zahlen ja sowieso nicht, wenn es dazu kommt und so weiter. Das basiert natürlich alles gar nicht auf eigenen Erfahrungen. Und es gibt auch regelmäßige Untersuchungen, Analyse beispielsweise von Franke und Bornberg zur BU-Leistungspraxis der Versicherer. Aber das interessiert natürlich nach außen in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich nicht so sehr.
Ja, vielleicht kann ich noch was anfügen. Wir haben da natürlich, ihr als Versicherer, wir als Versicherungsmakler, der dann am Ende die Versicherung vermittelt, aber auch im Vorfeld aufklärt. Wir haben so ein bisschen diese, wie nenne ich das jetzt? Also wir haben auf der einen Seite die Kompetenz, dass wir genau wissen, was Sachlage ist beim Thema Versicherung. Wir wissen das. Wenn du auf jemanden hören solltest, dann auf uns. Deine Freunde haben ganz viel Meinung und absolut keine Ahnung in der Regel. Deine Eltern übrigens auch. Und deine Arbeitskollegen übrigens auch. Ja. Auf der anderen Seite kommt sofort schon wieder dann diese andere Keule um die Ecke, wenn du dann aufklärst, und das sehe ich in zig Kommentaren unter den Videos, wenn du dann sowas aufklärst und diese Themen ansprichst, kommen dann die Kommentare wie, ja, aber klar, das musst du jetzt so sagen, weil du verkaufst die Versicherung. Ja, natürlich musst du jetzt sagen, dass die mediale Berichterstattung hier immer so negativ ist und die Realität ganz anders aussieht. Also dir wird das sofort anders ausgelegt, ja. Was natürlich auch wieder damit zu tun hat, dass unser Beruf an sich nicht beliebt ist und nicht sehr viel Vertrauen genießt, sagen wir es mal so. Das heißt, da haben wir nochmal eine Herausforderung. Du hast die Ahnung, aber niemand will dir so wirklich glauben. Ja, und die Leute entscheiden sich dann, was anderes zu glauben. Und das wollte ich einfach nochmal anfügen. Das ist somit die größte Herausforderung, die wir auch mit unseren Videos oder in der Aufklärung immer sehen und auch teilweise mitbekommen, wenn wir irgendwo eine Anfrage kommt oder so. Ja, also bloß nicht den echten Versicherungsexperten einladen, weil der lebt ja auch vom Verkaufen der Versicherung. Ja, lass uns lieber jemanden holen, der irgendwie gefühlt unabhängig ist, aber keinen Plan hat. Also, und dann sehen das Millionen von Menschen, du weißt, auf was ich hinaus will, ja, auf irgendwelche
Talkshow-Formate oder so. Oder
Talkshows etc. Und dann siehst du das oder ich sehe das an oder andere Branchenexperten und du schüttelst einfach nur mit dem Kopf, wie fahrlässig das dann ist, was da erzählt wird.
Naja, das ist absolut so. Stichwort Verbrauchervertrauen. Also das ist wirklich ein Wunderpunkt. Insbesondere, weil natürlich auch immer wieder die Meinung vorherrscht, ja, da geht's ja, das wird alles so intransparent erklärt, das ist so Versicherungsdeutsch, das versteht man nicht. Dabei haben natürlich gerade Versicherer den Anspruch, dass Kunden wirklich verstehen, und das muss auch so sein, dass sie verstehen, welche Versicherungen sie letztendlich abschließen. Es gibt eine Beratungsdokumentation, es gibt diese ganzen Gespräche und so weiter. Und trotzdem herrscht so ein Misstrauen gegenüber einer qualifizierten Aufklärung und Beratung vor. Was können wir als Branche gesamthaft tun, um dagegen anzuwirken? Können wir versuchen, es irgendwie immer weiter aufzulösen? Also ich meine, du machst ganz viel dazu in deinen Social-Media-Kanälen und so weiter. Aber gibt es irgendwie, wir machen diesen Podcast auch aus genau demselben Grund natürlich, um Aufklärung zu betreiben und auch aus einer neutralen Perspektive auf die Dinge zu schauen. Gibt es eine Möglichkeit?
Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man die Versicherungsbranche an sich in ein, ja, nennen wir es mal, besseres Licht rücken kann oder einfach zumindest dieses ganz schlimme Image verlieren kann. Ich habe einen Satz mal irgendwo geschrieben, ich glaube auch in meinem Buch, und zwar, ich glaube, das Vertrauen in Versicherungen wird in dem Maße steigen, in welchem die Komplexität abnimmt. Weil Leute halt doch tendenziell irgendwas unterschreiben, wo 60 Seiten hinten dran hängen, wo keiner versteht, was da wirklich steht. Also du hast nie so dieses Gefühl, wenn du dann diese Seiten vielleicht abheftest in deinem Ordner oder in deiner Versicherungs-App hinterlegst, wie auch immer, wo du sagst, ja, ich fühle mich jetzt richtig gut dabei, weil ich weiß genau, was jetzt geschützt ist. Ich weiß genau, wann der Versicherungsfall eintritt. Nein, das weiß eigentlich fast niemand, weil es so komplex ist, weil es so viele Ausnahmen gibt, weil es Bedingungswerke gibt, die unendlich lang sind. Das heißt, da ist ein Ansatz vorhanden. Ich weiß, das ist nicht einfach und ich glaube, am Ende ist das so, man definiert das mal, hey, wir leisten in dem Fall und wir leisten in dem Fall und dann passt das irgendwie auf eine DIN A4-Seite und dann geht das halt in die Rechtsabteilung und dann werden halt 60 Seiten draus, weil halt alle Eventualitäten irgendwie durchdacht und abgedeckt werden müssen. Das ist Punkt Nummer 1. Da geht, glaube ich, viel und ich glaube auch im Zuge der Digitalisierung ist da viel möglich. Ja, der andere Punkt, das ist das, wo ich ehrlicherweise sehr, sehr traurig bin, beziehungsweise es nicht verstehe, dass es halt immer noch passiert. Das ist, wenn ich dann von Leuten über Instagram Fälle geschickt bekomme, wo ich mir denke, das sind doch Methoden, die dachte ich, die gibt's nicht mehr. Die hatten wir vor 20 Jahren mal oder so, wo Leute angeworben werden für den Versicherungsvertrieb mit falschen Anreizen und Co. Und natürlich sind das nicht die Leute, die ich als Kollegin oder Kollege haben möchte. Nicht mit dieser, nicht mit diesem Wertesystem, nicht mit dieser moralischen Einstellung.
Auch nicht unter den Anforderungen der Marktregulierung, die ja jetzt da ist, ne? Im Gegensatz zu 20 Jahren.
Und wenn die dann aber draus auf die Leute losgelassen werden, dann werden wir dieses Image nicht los, weil eine negative Erfahrung
prägt.
Ja. Eine. Für dass die wieder weggeht, brauchst du 10 positive. Und das kriegst du sonst nicht hin. Das heißt, es fängt da an. Es fängt bei den Vertrieben, bei den Versicherern, bei allen irgendwo an, die auch irgendwie Leute in die Branche holen. Holt die richtigen Leute in die Branche und macht nicht irgendwie, holt Leute rein auf Biegen und Brechen, nur damit es irgendwie Leute gibt mit irgendwelchen komischen Versprechungen oder sonstiges. Solange das nicht eingestellt wird, wird sich dahingegen nichts ändern. Warum? Und also das ist halt irgendwie nicht zu Ende gedacht. Wenn jemand eine gute Versicherungsberatung hatte, hat da was abgeschlossen, war super happy. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person darüber sprechen wird mit ihrem Freundeskreis, ist relativ gering. Dagegen eine Person, die eine schlechte Erfahrung gemacht hat, die wird darüber erzählen bis an ihr Lebensende.
Ja.
Und die wird in dieser Zeit so viele Menschen erreichen, die wiederum dann diese andere Story erzählen. Ich habe aber mal gehört, ja, und die gefährlichsten Sätze fangen an mit, ich habe mal gehört. Und dadurch wird sich gesamtgesellschaftlich daran nichts ändern. Aber ich habe das Gefühl, so weit denkt niemand, was dann auch diese, ich nenne das jetzt mal Mundpropaganda, mit negativen Erlebnissen, was das ausmacht, was das für eine massive Wirkung hat. Da müssen wir ansetzen.
Dabei schwingt, glaube ich, immer auch dieses tiefsitzende Misstrauen in der Gesellschaft gegenüber Versicherern per se mit. Jetzt will ich aber gerne nochmal auf deine Social-Media-Kanäle oder TikTok zu sprechen kommen, denn du bist da, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, vereinst da rund 500.000 Follower, die sich interessieren für deine Reels, für deine Erklärungen rund um das ganze Thema Versicherungen und Finanzen. Wie erklärst du dir da den Erfolg, den du über diese Erklärvideos, sage ich mal, generierst? Und wie meinst du, was lässt dich bestehen zwischen diesen ganzen anderen kurzweiligen Inhalten wie Fashion, wie Travel, wie, ich weiß nicht, Food und so weiter oder Tanzvideos? Was meinst du, ist da dein Erfolgsrezept?
Harte Arbeit. Wenn das einfach wäre, dann gäbe es noch, weiß ich nicht, 10 andere Kanäle neben mir, die auch 500.000 Follower auf TikTok haben oder so. Aber die gibt es nicht. Und das liegt einfach daran, dass es verdammt schwer ist, genau so, wie du es gerade schon beschrieben hast, die Aufmerksamkeit der Leute für so ein Thema zu bekommen, wo sich niemand mit beschäftigen möchte. Weil niemand nimmt sein Handy in die Hand, öffnet die TikTok-App und fängt das Swipen auf der For You-Page an, in der Hoffnung, dass gleich ein Versicherungsvideo kommt. Niemand, ja. Und deswegen ist der Kampf, weil es ist nichts anderes, um die Aufmerksamkeit der Leute, die diese Plattform nutzen, der ist brutal. Und wenn du jetzt da einfach ein Video machst, das anfängt mit Hallo, mein Name ist Bastian, heute erkläre ich euch, wie die Berufsunfähigkeitsversicherung funktioniert und ihr solltet das unbedingt ansehen, weil es ist echt wichtig.
Sind alle weg. Ja.
Sind alle weg. Und deswegen musst du natürlich schauen, dass du deine Videos so konzipierst, dass du in irgendeiner Art und Weise die Aufmerksamkeit der Leute halt doch bekommst. Ein wichtiger Schlüssel hierbei ist, dass doch die meisten Leute wissen, dass Versicherungen zumindest an irgendeinem Punkt in ihrem Leben mal wichtig sein werden. Und damit kann man sehr gut spielen. Weil wenn du 10 Leute auf der Straße fragst und fragst sie, hey, beschäftigst du dich gerne mit Versicherungen, sagen alle 10 nee. Fragst du die gleichen 10 Leute, glaubst du aber, dass so ein paar Versicherungen doch wichtig sind, dann werden alle 10 sagen, ja, klar. Also da ist schon irgendwo dieses ja, ich müsste mal, ist da. Und dann ist die Frage aber, wie einfach machst du es den Leuten, dass sie sich dann damit mal beschäftigen, ja? Und das schaffe ich möglicherweise durch Videos, die Infotainment sind, dass du das miteinander verbindest, ja? Dass du irgendwie eine Story, ein Storytelling hast, das ist irgendwie was Lustiges und in dieser lustigen Story sind dann Versicherungsinfos verpackt. Das funktioniert auf TikTok sehr gut, ist aber auch extrem aufwendig. Das sieht man auch in letzter Zeit jetzt eher weniger auf meinem Kanal, weniger auf dem TikTok-Kanal, weil ich halt immer schauen muss, was macht strategisch für uns am meisten Sinn. Und ich will ja am Ende des Tages auch nicht in den Burnout landen. Ja, und du darfst natürlich als Creator nicht irgendwelchen Likes und irgendwelchen Followerzahlen hinterherrennen. Wenn du das tust, hast du ein massives Problem, mittel- oder kurzfristig. Ja, und das haben ganz viele da draußen. Wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich ganz viele Creator sehen, die eine Berufsunfähigkeitsrente beantragen werden, weil die im Burnout sind, falls sie dann überhaupt eine
BU-Vorher genau, das wollte ich gerade sagen. Hoffentlich haben sie sich vorher gekümmert.
Ja,
ja, natürlich. Also die Gefallsucht ist groß in Social Media. Das ist eine Gefahr, das stimmt. Jetzt hast du aber trotzdem, weil du gerade gesagt hast, Strategie, bestimmte Erfahrungen damit, welche Themen besonders gut funktionieren und welche nicht so gut funktionieren. Bekommst du Feedback von deinen Followern? Schreiben die dir Kommentare oder Direct Messages? Bekommst du irgendwie eine Rückmeldung, was ganz besonders gut funktioniert oder was besonders interessiert?
Ja, also das sieht man natürlich am Ende bei den Aufrufzahlen, welche Themen gut funktionieren. Das sind leider nicht die Themen, die ich mir wünsche, wo ich hoffen würde, dass es gut funktioniert, weil es die wichtigsten Themen sind. Also es ist halt nicht das Thema private Haftpflichtversicherung, es ist nicht das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Es sind so Themen wie Kfz-Versicherung. Mhm. Ja, weil was jeder irgendwann draußen ein Auto hat und was will jeder bei der Kfz-Versicherung? Immer nur sparen.
Ja, aber
sparen.
Da weiß man auch, dass man es haben muss, ne?
Genau, du musst es haben, es führt kein Weg dran vorbei und dein Auto ist dir zumindest in deinem Kopf mehr wert als dein eigener Körper. Mhm. Ja, das kannst du auch eher vorstellen als die Leute, obwohl irgendwie jeder sagt, er ist der beste Autofahrer, können sich die Leute eher vorstellen, dass sie mit ihrem Auto mal irgendwo an der Hauswand hängen bleiben, als dass sie sich vorstellen können, dass sie mal berufsunfähig werden. Dabei ist der Wert eines Autos mit vielleicht 50.000 Euro ja nur ein Bruchteil von dem, was dein Arbeitskraft wert ist, ja? Da sind wir beim Thema Versicherungsmindset. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich irgendwann mal verstehen musste. Du kannst nicht alle retten. Du kannst nicht alle erreichen. Nicht jeder will dein Content sehen. Ich konzentriere mich auf die Menschen da draußen, die für sich schon entschieden haben, ja, das ist wichtig, ich möchte das verstehen und jetzt suche ich mir Informationen, egal auf welche Art und Weise, die es für mich einfacher machen, genau die relevanten Versicherungen, die ich brauche für mein Leben zu verstehen. Das ist unsere Zielgruppe. Das sind die Leute, die wir erreichen. Nicht die Leute, also wenn jemand drunter schreibt, hey, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung, überzeug mich vom Gegenteil. Dann sage ich, nö, warum soll ich dich überzeugen? Das ist dein Leben. Du musst das doch checken und raffen. Ja. Und das ist ein ganz, ganz essentieller Wendepunkt auch bei uns gewesen. Lauf nicht den Leuten hinterher, die es nicht verstehen wollen, die sowieso dagegen sind, sondern kümmere dich um die Leute, die zu dir kommen, ob das jetzt ein Follower ist, ob das ein Kunde ist, die sagen, hey, ich habe verstanden, das ist wichtig und ich will das jetzt richtig gut absichern. Mhm. Das sind die Leute, auf die wir uns fokussieren und die sind danach unglaublich dankbar. Unglaublich. Und das ist natürlich das, was du dann gerne hast. Also Leute, die sich bedanken in Form von einer E-Mail, einer Instagram-Nachricht, einem TikTok-Kommentar oder einer Bewertung nach der Beratung, die sagen, hey, danke, dank euch habe ich es endlich verstanden, dank euch bin ich jetzt gut versichert oder habe mich endlich mal darum gekümmert. Und das ist das, was uns natürlich dann da motiviert, weiterzumachen. Mhm. Ja, aber wir machen es nicht wegen den Likes und den Followern. Das ist schön, dass das irgendwie dasteht, aber am Ende ist das nur eine Zahl nach außen, mehr nicht.
Ja, absolut. Aber es zeigt ja dennoch das Interesse, was grundsätzlich da zu sein scheint.
Ja.
Und wahrscheinlich empfehlen dich diejenigen, die überzeugt von deiner Beratungsleistung waren, auch weiter.
Klar, muss das Ziel sein. Also zufriedene Kunden, die dann auch zu Fans werden, ja, vielleicht waren sie auch schon vorher Fans, werden dann zu Kunden, echten Kunden und dann sind die Kunden und Fan Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Empfehlungsquote. Und das, glaube ich, sind die Gründe. Ja. Ja. Gute Beratung, die gute Aufklärung, die weiterhin dann weiter gute Aufklärung. Die Leute fühlen sich einfach wohl und verstehen die Themen endlich. Ja. Erst verstehen, dann versichern. Das ist ja unser Slogan seit Beginn. Mhm. Und wenn die Leute dann merken, okay, das ist wirklich so, dann empfehlen die weiter, dann sind die zufrieden, bleiben auch mit dabei. Also die haben vielleicht ein Video gesehen auf YouTube und folgen dann auf YouTube und dann werden sie Kunde und folgen aber weiter, ja. Und konsumieren weiter Content, weil sie es einfach cool und wichtig finden.
Ja. Ja, großartig, Bastian. Vielen Dank. Also es bleibt ein herausforderndes Thema, sagen wir mal, als Branche, wirklich auch die Menschen zu erreichen.
Ja, aber vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich denke mir immer, wenn wir uns diese Auswertung anschauen, ja, die beliebtesten Berufe in Deutschland oder die Berufe mit dem höchsten Vertrauen und der Versicherungsvermittler ist da regelmäßig auf dem letzten Platz. Ich sehe das als unglaubliche Chance. Wir haben so viel Potenzial und Luft nach oben. Wir sind eine der relevantesten Branchen in Deutschland, aber auch weltweit. So viel würde einfach nicht funktionieren ohne Versicherung. Und wir haben jetzt noch so viel Upside, würde man jetzt auf Englisch sagen, nach oben, um uns zu verbessern. Ja. Und das motiviert mich halt auch extrem für die nächsten Jahre. Mhm. Ich meine, man kann heute als Versicherungsmakler von überall aus der Welt, auf der Welt aus arbeiten. Brauchst nur deinen Laptop und Internet. Wie mega ist das? Und am Ende kümmerst du dich darum, dass andere Menschen nicht irgendwann mal durch irgendeinen Schicksalsschlag vor dem finanziellen Ruin stehen. Und da kann man sich auf den Kopf stellen. Das ist eine unglaublich wichtige Aufgabe, egal was andere da draußen sagen. Das ist eine brutal wichtige Aufgabe, zumindest bei uns in der westlichen Welt, diesen Job zu haben und anderen Leuten diesen Schutz zu verkaufen. Ja, und also ich finde das super. Unsere Branche ist super, da ist viel Luft noch, wo wir Dinge besser machen können. Aber da freue ich mich auch drauf, auf die nächsten Jahre dann teilweise zu sein und die Branche einfach besser werden zu lassen als ihr Ruf.
Absolut. Ja, wir ziehen am gleichen Strang. Das ist wunderbar. Ich freue mich. Und du sagst es ganz zu Recht. Die Versicherungsbranche hat natürlich eine hohe gesellschaftliche Aufgabe und volkswirtschaftliche Aufgabe, auch volkswirtschaftliche Funktion. Jetzt weiß ich, du bist Familienvater, du bist junger Vater. Und du sprichst auch darüber regelmäßig, du hast einen kleinen Sohn. Ich würde dich gerne abschließend danach befragen. Du bist natürlich schon immer tief in den Details von Versicherungsthemen drin gewesen. Aber hat sich vielleicht deine Sicht oder dein Bewusstsein für Absicherung dadurch noch einmal verstärkt oder intensiviert, seit du Vater bist?
100%. Also das kam quasi so von heute auf morgen, so plötzlich. Also das war nichts, wo ich dachte, ja, das könnte jetzt passieren, dass ich irgendwie denke, dass ich da irgendwie nochmal ein bisschen bewusster auf diverse Sachen achte oder so. Das kam einfach so, wirklich so Schlag auf Schlag, wo du einfach denkst, wow, du hast jetzt nochmal eine Verantwortung für so ein kleines Lebewesen, ja, was irgendwie nochmal mehr vielleicht Schutz braucht. Mhm. Also da habe ich dann auch diverse Dinge plötzlich nochmal anders wertgeschätzt. Beispiel. Da kann man jetzt sofort ein Fass aufmachen und drüber diskutieren und wie gut ist das, dass es oder wie schlecht ist das, dass es dieses System in Deutschland so ist. Aber mein Kleiner ist privat krankenversichert und ich war schon in den ersten 3 Monaten unglaublich dankbar, dass das so ist. Und wahrscheinlich hätte das auch geklappt, wenn er gesetzlich krankenversichert gewesen wäre. Aber da siehst du einfach nochmal, wie wichtig so diese Krankenversicherung an sich ist, wo du dann irgendwo hingehen kannst. Dann wird das abgeklärt. Und weiß ich nicht, wenn du in einem anderen Land gewesen wärst oder so, ob das auch so hingehauen hätte, ja. Und ich, also das ist ja eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir waren fix und alle, als wir an diesem, keine Ahnung, also nach 4 Monaten oder so, im Krankenhaus waren mit ihm und so. Da bist du unglaublich dankbar, dass es das gibt, dieses System an sich, dieses Krankenversicherungssystem. Klar, dann auch das Thema Risikolebensversicherung, wo ich sage, hey, also muss man immer gucken, macht das Sinn überhaupt, wenn jetzt mir heute was passiert wäre und meine Frau hätte jetzt nicht irgendwie, die wird jetzt nicht plötzlich vor dem finanziellen Ruin stehen, wenn ich nicht mehr da bin oder so. Aber jetzt mit dem Sohnemann und was da kommt, seine Ausbildung und Studium, klar, das muss abgesichert sein. Und ein Thema, was plötzlich nochmal sehr relevant geworden ist für mich, also es hat mich schon immer interessiert, aber jetzt lebe ich es auch wirklich, ist tatsächlich eigene Vorsorge auf allen Ebenen. Also nicht nur jetzt Vorsorge, Zukunft finanziell, ja, wo natürlich auch sowas wie eine BU, die richtigen Versicherungen, Altersvorsorge mit dazugehört, sondern auch gesundheitlicher Natur. Zu gucken, hey, ich will ja auch noch in 20 Jahren fit sein. Ein fitter Papa sein. Ich will nicht nur existieren. Ich will ein verdammt fitter Papa oder mit Mitte 50 oder so sein, ja. Was kann ich da heute für schon tun? Also das hat sehr viel mit mir gemacht, weil da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Also ich habe keinen Bock drauf, dann irgendwie irgendwann mal zu sagen müssen, ja, kann ich jetzt nicht mehr oder mein Rücken tut weh und ne? Also das hat sehr viel mit mir gemacht, ja, also seit der Kleine quasi da ist und ja, alles, was Schutz angeht, was ihn angeht. Also zum Beispiel auch so Themen, wo ich halt weiß, wie viele Leute bei uns in der BU-Beratung sitzen und keine BU mehr bekommen, weil sie einfach schon zu krank sind. Mhm. Wo ich sage, okay, das wird meinem Kleinen nicht passieren, weil der kriegt jetzt schon direkt hier eine Kindervorsorgepolice, wo die Gesundheitsfragen eingefroren werden und er später mal auf alle Fälle eine BU bekommen kann. Punkt. Mhm. Ja, sofort.
Wie alt ist dein Sohn?
Der ist jetzt 20 Monate. Mhm. Was haben wir heute?
Okay.
Ja, genau.
Okay.
Seit gestern 20 Monate.
Ist noch nicht mal 2 Jahre. Okay.
Oder auch, dass ich für ihn jetzt schon seine Altersvorsorge plane. Wenn meine Eltern das gemacht hätten, klar, die finanzielle Situation von meinen Eltern war eine ganz andere als meine heute. Da war Geld war nie wirklich viel da. Jetzt sage ich, okay, wir haben die Möglichkeit, da legen wir das Kindergeld halt an. Ja, das wird später mal, wenn das dann alles so weiterläuft und wie ich das vorhabe in meinem Kopf und wie ich ihm das dann hoffentlich auch irgendwann mal erklären kann, wird er später mal kein Problem haben und wird sich nicht über Altersarmut Gedanken machen müssen, wie es sehr viele heute machen müssen, leider. Das sind die Themen, die da nochmal ein besonderes Augenmerk bekommen haben.
Ja, interessant. Danke für deine Offenheit an der Stelle. Das ist
gerne.
Das ist wirklich wichtig. Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage und zu der hast du mich inspiriert im Grunde mit deinem, wie gesagt, inzwischen abgesetzten Format. Alle sagten, das geht nicht. Du hast in einer Folge erzählt über deine Frau. Deine Frau ist Amerikanerin. Und du hast da sehr offen gesprochen darüber, welche Fragen ihr euch am Ende der Woche immer stellt. Und insofern kommt hier die Frage, is there anything I did that made you feel special or appreciated over the last hour? Gibt es irgendetwas, womit ich dazu beigetragen habe, dass du dich wertgeschätzt gefühlt hast in der letzten Stunde?
Mega, also finde ich richtig cool. Jetzt habe ich jetzt nicht erwartet. Es haben so viele gesagt, dass sie das schade fanden, dass sie den Podcast eingestellt haben. Ich konnte das nie so einschätzen, wie viele Leute das wirklich gehört haben. Aber
ja, es war ein tolles Format.
Hat mir auch Spaß gemacht. Hm. Nur, ja, ich habe es ja in der letzten Folge dann erklärt. Ja, ja. Vielleicht fange ich ihn auch wieder an, aber der Fokus war wichtig. Und ja, eine ja, der wichtigen 5 Questions, die du gerade gestellt hast. Und ich glaube, du hast einfach mir die Möglichkeit gegeben, meine Gedanken zu teilen zu den Themen, wo ich immer ja, mich drüber freue und die Hoffnung habe, dass dann meine Gedanken oder die Impulse bei anderen irgendwas auslösen, was Positives. Sei es, man beschäftigt sich jetzt mit dem Thema Versicherung oder man sieht es plötzlich anders oder trägt auch das, was wir jetzt heute hier erzählt haben, ein bisschen weiter. Dafür danke und an sich, dass es natürlich ein super angenehmes Gespräch war, was auch nicht immer selbstverständlich ist in der Podcastaufnahme. Von daher.
Ja, vielen Dank dir und vor allen Dingen auch für das Vertrauen, das du mir oder uns hier entgegengebracht hast, dass du, wie gesagt, ohne zu zögern zugesagt hast, heute mein Gast zu sein. Vielen Dank, Bastian Kunkel.
Vielen lieben Dank.
Danke an Bastian Kunkel, der es geschafft hat, die Herausforderungen der Branche zu beschreiben. Es bleibt unsere gemeinschaftliche Aufgabe, kompetente Beratung und Aufklärung zu leisten. Denn wie sagte er so treffend? Es ist ja eigentlich ganz einfach. Komplexität runter, Vertrauen hoch.
Genau deshalb gibt es gerade uns.
Beispielsweise. Und wir machen auch weiter.
In jedem Fall.